Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast rund um die Themen Essen, Genuss und Ernährung. Schmeckt's heißt er. Und bei mir ist die liebe Angelika Hilmer, Karl-Michael Hofmann, Kalle. Kalle kocht uns heute wieder ein bisschen was und mein Name ist Jan-Erik Lindner. Heute geht es in die Kartoffeln.
Guten Tag, auch von mir. Ja, Karl-Michael Hofmann ist seit vielen Wochen, Monaten unser Stammgast und weiß, ein gutes Publikum zu begeistern mit seinen Rezepten, die er auf seinem YouTube-Kanal Kalle kocht regelmäßig vorstellt. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir dann ein bisschen was von seiner Kochkunst hier in unserem Podcast besprechen.
Verbal
abhandeln können. Und wir haben längst verstanden, dass Kartoffeln auch ist es an den Gemüse? Nee, was ist es denn eigentlich? Ja, auf jeden Fall, Lebensmittel ist es auf jeden Fall. Ein Lieblingslebensmittel ist von dir, das ja auch unendlich viele, fast schon, Variationen zulässt. Und auch in sehr, sehr verschiedenen Sorten zu haben ist. Hast du eine Kartoffelsorte, die dir besonders gefällt?
Ich hab schon fast damit gerechnet, dass diese Frage kommt, und ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Frage, weil ich komme von der Geest, und meine Nachbarn um mich herum hatten alle Kartoffelfelder und wurden Kartoffel geerntet. Und ich gebe es zu, mich haben die ganzen Namen, Erika, Paula und Sieglinde und wie sie alle heißen, haben mich, ich bin Küchenmeister. Ich oute mich total. Ich habe keine Ahnung von diesen Namen. Wirklich, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich entschuldige mich bei all meinen ehemaligen Nachbarn, dass ich mich dafür nie interessiert habe. Für mich gab es eigentlich nur zwei Dinge, die für mich wichtig waren. Festkochend oder mehlig kochend. Alles andere hat mich als Koch nie interessiert. Und wenn sie Uschi hieß, war mir das auch recht. Aber ich brauchte eine vernünftige Kartoffel, die nicht keimte, die nicht grün war und möglichst wenig Erdeanhaftungen, dann war ich schon zufrieden und bin es heute noch.
Es sommert intensiv draußen, Kartoffelsalat. Man könnte ja wahrscheinlich eine Deutschlandreise nur anhand von Kartoffelsalat beschreiben. Ja. Fangen wir mal im Norden an, bei uns hier in der Ecke.
Ja, fang
der
doch mal an.
Der klassische Kartoffelsalat. Was kommt da rein?
Ich würde ja mich weit aus dem Fenster legen und sagen, die meisten Norddeutschen essen ihn, glaube ich, mit Mayonnaise. Wenn wir nach Finkenwerder kommen, was ja hier bei uns auf der anderen Elbseite liegt, dann wird er auch gerne mal als Speckkartoffelsalat gegessen, also Essigöl mit Speck. Und wenn wir runterkommen nach Bayern, so ist meine Vermutung, werden die meisten wohl mit Essig und Öl essen. Weitere Zutaten hier oben gerne eine Gewürzgurke. Und ich liebe ihn ja auch mit Ei. So Mayonnaise und Ei, ich mag das tatsächlich sehr gerne. Und je weiter man runterkommt, desto frischer wird der, glaube ich. Auch mit Radieschen und Zwiebeln noch mit drin und dass er auch so ein bisschen bunter wird. Also, und nicht nur deutschlandweit Unterschiede, ich glaube, die unterschiedlichen Nachbarschaften, jeder hat sein Hausrezept, jeder findet seins, was er von Oma gelernt hat, am besten und so möge es auch weiter bleiben.
Der Speckkartoffelsalat wird ja gerade in Bayern gerne auch so lauwarm serviert. Wie geht da das Rezept?
Also du nimmst eigentlich nur einen handelsüblichen oder nach jedem Rezept zubereiteten Kartoffelsalat mit Essig und Öl. Und dann die Veredelung funktioniert eigentlich, indem du durchwachsenen Speck langsam zerlässt in der Pfanne. Und dann, wenn der Speck knusprig und wie gesagt ausgelassen ist, dann den Salat da oben drauf geben, das Ganze ein bisschen durchschwenken, dass auch der Kartoffelsalat ein bisschen Wärme erfährt, dann ist das eine gute Kombination.
Wir haben schon mal gesprochen über so leicht säuerlichen Kartoffelsalat mit Essig und Öl. Mhm. Du hattest irgendwie einen Spezialbegriff dafür geprägt.
Ja. Findet man in vielen meiner Videos wieder, den Oi-Oi-Oi-Effekt. Weil das Problem ist für jeden Koch, wenn er eine vernünftige Kartoffel gekocht hat als Pellkartoffel, sie in Scheiben geschnitten hat und sie dann marinieren möchte, wenn du dann auf deinen Kartoffelsalat eine Marinade drauf gibst, die lecker schmeckt, die einfach super gut ist vom Geschmack, dann wirst du später, einen Tag später, einen sehr, sehr langweiligen Kartoffelsalat haben, weil die Kartoffel hat die Eigenschaft, dir sehr viel Geschmack wegzunehmen, sie neutralisiert. Deswegen lieber dieses Dressing so stark abschmecken mit Essig, Salz und Pfeffer, dass man beim Probieren wirklich hui sagen muss. Dann hast du, glaube ich, eine richtige Dosierung, dass dein Kartoffelsalat später gut schmecken könnte.
Das heißt, dann kann das auch ein Kartoffelsalat werden, der kein Speckkartoffelsalat ist. Was würdest du dann dazu tun? Nicht die Gurken von dem Mayonnaise-Salat wahrscheinlich, ne? Sondern?
Naja, ich habe es ja eben schon gesagt. Also der ist ja nun wirklich so abwandelbar. Selbst dann würden mich andere Zutaten aus der mediterranen Küche faszinieren können, wenn ich dann ein bisschen getrocknete Tomate, Olive und so weiter mit reinschneide und am Ende vielleicht auch ein bisschen Rucola-Salat mit unterhebe, dann habe ich ganz was Buntes, was Frecheres, ein bisschen was Mediterraneres und deutsche Dinge sind dann halt eben, es muss ja nicht unbedingt eine Gewürzgurke sein, es kann ja auch eine Salatgurke sein, Radieschen, vielleicht ein bisschen Paprika drunter gehoben. Wichtig ist, das Auge isst mit. Und wenn es nur eine beige Masse ist, ist das weniger attraktiv.
Festkochende Kartoffeln sind definitiv von Vorteil beim Salat, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Lässt du sie ganz erkalten, sprich, kochst du sie am Vortag oder nimmst du dir einfach an dem Tag die Zeit, um sie erstmal stehen zu lassen, wenn du jetzt nicht den bayerischen
lauwarm machen möchtest? Gibt dort wirklich einen guten Tipp von Oma, wenn du eine Pellkartoffel gekocht hast, dann solltest du versuchen, sie möglichst heiß zu pellen. Da gibt es ja diese Kartoffelpiekser, die man dann zur Hilfe benutzen kann oder man legt sie in ein Küchentuch. Also je heißer sie ist, desto leichter geht die Schale herunter. Und dann hast du vollkommen recht, dann lasse ich sie gerne komplett durchkühlen, gerne auch im Kühlschrank, weil dann wird die Stärke der Kartoffel wieder so fest, dass ich sie dann wunderbar in Scheiben schneiden kann, die ich dann später auch mal umrühren kann, ohne dass sie mir alle zerbrechen.
Das Pellen der Kartoffel habe ich etwas später noch auf unserer Liste hier stehen.
Okay.
Aber wo wir schon dabei sind, möglichst heiß, schreckst du sie vorher ab? Also
ich nicht.
Nee, weil das passt auch nicht zu möglichst heiß, weil abschrecken tut man ja mit kaltem Wasser.
Ja, nee, ich weiß, machen viele, sehe ich immer wieder, auch in der Kochschule. Hat sich mir nie erschlossen, weil dann erreiche ich eigentlich genau das Gegenteil. Weil die Schale soll sich ja von der Kartoffel schneller lösen können. Aber da hat jeder so seine Methode. Und da wollen wir uns auch nicht einmischen.
Ist es eigentlich ein Gerücht, dass man Kartoffelsalat nur am Tag der Zubereitung essen sollte, kann?
Also von dem Gerücht habe ich nichts gehört.
Also zumindest den Norddeutschen vielleicht eher, ne? Den
dem der Mayonnaise.
Sahnig-Mayonnaisigen.
Ja, das sehr schön. Also wenn du eine frische Mayonnaise selber gebaut hast, das heißt mit Ei, dann bitte nicht aufbewahren. Das liegt aber weniger an den Kartoffeln als mehr an diesem Ei. Wenn ich allerdings eine Mayonnaise aus dem Glas aus dem Supermarkt habe, ich fürchte, da sind so viele Konservierungsstoffe drin, den kannst du auch nach 10 Tagen vermutlich noch essen.
Aber, ja, im Internet kursiert das so ein bisschen, dass man das nicht soll,
ja,
irgendwie, weil an den Zwiebeln sich keimen, also wenn Zwiebeln mit drin sind.
Ja, aber die Zwiebeln sind ja meistens mitgekocht, also ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber die Frage steht hier über allem, warum wollen wir das denn? Also, dass der über Nacht stehen bleiben sollte, damit die Kartoffeln richtig durchziehen und richtig Geschmack annehmen, ja. Aber am nächsten Tag möchte ich ihn doch dann essen, sonst wofür koche ich ihn denn dann? Und auf Vorrat Kartoffelsalat macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn morgen was übrig bleibt von dem, was ich heute gemacht habe, dann kann ich ja den Rest übermorgen noch essen. Als Beilage oder zwischendurch mal ein bisschen. Also Kartoffelsalat auf Vorrat erschließt sich mir so gar nicht.
Nee, höchstens eben Reste, ne? Wenn man ja irgendwie Gäste hat und ja hat zu viel gemacht.
Ja, aber wir leben ja leider in einer Wegwerfgesellschaft, aber bei Lebensmitteln ist das auch so. Also wir haben in einem früheren Podcast mal über Einkauf gesprochen. Vielleicht hat noch ein Zuhörer mal Lust, da noch mal später nach diesem Podcast da noch mal hineinzuhören. Man kann ja auch schlauer einkaufen. Und dann plant man schon besser, dass man gar nicht erst 500 Gramm übrig hat. Und es ist doch eigentlich viel schöner, wenn die Gäste sagen, ey, Kalle, hast du noch was von diesem leckeren Kartoffelsalat? Und wenn man dann sagt, nee, du, das tut mir leid, ist das doch ein Kompliment. Und als wenn dann noch ein Kilo in der Küche steht.
Hast du aber recht. Ich finde es gerade bei Kartoffeln irgendwie schwer zu dosieren. Wie viel werden denn da nun gegessen? Je nachdem, ob die Kartoffel der Star ist oder eine Beilage. Mhm. Gibt es da irgendwie eine
200 Gramm.
200 Gramm.
Ja. Wenn ihr von 200 Gramm ausgeht, seid ihr auf der sicheren Seite. Es ist natürlich so, wenn ihr zu viert seid und du hast da 3 oder 2 pubertierende Jungs, die in ihrer Freizeit gerne Rugby spielen und Vater ist Holzfäller, da wird's mit 200 Gramm vielleicht ein bisschen enger. Aber wir kennen unsere Gäste und wir wissen, dass Peter deutlich mehr isst als Petra. Man kann das ja abschätzen, aber 200 Gramm ist zumindest eine Kalkulationsgrundlage.
Für Kartoffeln als Hauptmahlzeit oder für Kartoffeln an Schweinebraten mit Rotkohl und hast du nicht gesehen?
Nee, als Hauptmahlzeit nicht, weil dann fehlt mir ja alles andere so als Beilage. Im Kartoffelsalat, zum Beispiel beim Barbecue oder zum Wiener Würstchen, dann sind 200 Gramm, glaube ich, ganz gut.
Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat, ja auch ein absoluter Imbissklassiker. Mhm. Würdest du da auch den klassischen machen, wenn du so etwas mal servieren wolltest?
Jan-Erik, definiere bitte klassisch. Ist das der mit Essig und Öl oder der mit Mayonnaise?
Der norddeutsch-klassische Mayonnaise-Salat, den habe ich jetzt optisch vor mir, wenn ich an das Wiener Würstchen denke.
Ich auch. Ja, mit Mayonnaise, klassisch, hamburgerisch, ja.
Wechseln wir mal Richtung Bratkartoffeln. Mhm. Auch da macht es doch Sinn, am Vortag zu kochen oder nicht so? Oder mindestens kalte zu verwenden? Und nimmst du da auch Pellkartoffeln?
Ja, also Bratkartoffeln ist ein Reizthema in der Kulinarik in Deutschland. Ähnlich wie beim Kartoffelsalat gibt es da tatsächlich Glaubensfraktionen unterschiedlicher Art. Wenn es bei mir in meiner Küche zu Hause darum geht, dass ich in dieser Woche mir vorgenommen habe, mal leckere Bratkartoffeln zu essen, dann kaufe ich mir erstmal die passende Kartoffel, auch wieder eine festkochende, und die bereite ich mir dann tatsächlich als Pellkartoffel zu, stelle sie über Nacht in den Kühlschrank, dann kann ich sie nächsten Tag schön schneiden und ich kann sie schön weiterverarbeiten. Bratkartoffeln machen aber auch dann Sinn, wenn ich zum Beispiel irgendein Gericht für meine Familie gekocht habe mit Salzkartoffeln und es bleiben mir halt Salzkartoffeln übrig. Warum auch immer, weil ich vielleicht nächsten Tag Bratkartoffeln essen wollte. Dann mache ich sie mir natürlich aus Salzkartoffeln. Und es gibt dann auch immer noch ganz, ganz viele, ich höre das oder ich lese es als Kommentare unter meinen Videos bei YouTube, dass es ganz viele gibt, die gerne Bratkartoffeln essen aus rohen Kartoffeln zubereitet. Was ja auch funktioniert. Man braucht halt in der Zubereitung ein bisschen mehr Geduld, weil die Kartoffel muss ja erstmal gar werden. Möge das jeder so tun, wie er mag. Ich finde sie am besten von Pellkartoffeln.
Und dann in welchem Fett gebraten? Und in wirklich viel, so dass sie richtig schön fett werden? Oder geht das auch ein bisschen sparsamer?
es hängt von deiner Pfanne ab. Wenn du eine gute Pfanne hast, brauchst du mit Sicherheit weniger Fett oder Öl zum Braten, als wenn du eine hast, wo du schon vorher ahnst, oh, es könnte wieder in einem Fiasko enden, weil diese Pfanne so verflucht klebt. Und da gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen. Die einen schwören auf ihre eingebrannte Stahlpfanne oder Gusspfanne. Und die anderen sagen, nee, ich nehme meine beschichtete, möge auch jeder so tun, wie er will. Wenn es um Fett oder Öl geht und wir nicht vegetarisch unterwegs sind, nehme ich persönlich am liebsten Bauchspeck. Und zwar nicht den durchwachsenen, sondern den fetten Speck. Der fein gewürfelt, den lasse ich zuallererst in der Pfanne ausgehen, also zerlasse ihn. Dann habe ich ja sehr viel Fett und das schmeckt immer noch anders als Öl oder sonstiges. Und da drinne brate ich meine Bratkartoffeln. Das ist dann Oma-Style.
Wie kriegst du das hin, dass sie wirklich kross werden?
Mit Geduld. Wenn du eine gute Pfanne hast und du bist ein geübter Koch, dann neigst du dazu, deine Bratkartoffeln zu schwenken. Übrigens, das ist sehr befriedigend, wenn man den Pfannenwender nicht mehr braucht. Und man kann mit einem leichten Schwung die Kartoffeln einmal schwenken.
Mir dann, geht gerade durch den Kopf, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
Das Verrückte dabei ist, ich bringe meinen Gästen in der Kochschule auch das Schwenken bei, wie man nun tatsächlich schwenkt, weil viele glauben, das wäre so ein Hochwerfen, ist es aber nicht. Das kann man nur jetzt hier im Podcast so schlecht vormachen. Es ist so eine kleine, kurze, zuckende Bewegung, wo so ein bisschen das einfach so umkippt in der Pfanne eigentlich. Wer das dann drauf hat, ich sehe es immer wieder, macht dann aus seinen Bratkartoffeln sehr häufig Schwenkkartoffeln. Die fliegen so häufig durch die Luft, dass die gar nicht knusprig werden können. Um auf die Frage zurückzukommen, eine Bratkartoffel hat ihren Namen daher, dass sie eben auch gebraten wird. Das geht ganz gut, indem man nicht mehr als zwei Schichten macht, denn wenn du jetzt unglaublich viele Kartoffeln in eine zu kleine Pfanne hast, dann hast du sehr viele warme Kartoffeln, aber keine gebräunten oder knusprigen. Also das Verhältnis muss stimmen, nicht zu viele übereinander liegen und die unteren bitte erstmal braten lassen und dann mit dem Pfannenwender oder mit dem Schwenken einmal auf die andere Seite bringen. Und die Zwiebeln bitte nicht gleich hineingeben, weil die Zwiebeln bringen uns auch Feuchtigkeit mit. Das ist konträr zum Knusprigbraten. Außerdem neigt eine Zwiebel immer dazu, relativ schnell zu verbrennen. Zwiebeln erst relativ spät dazugeben und nur noch kurz mit anschwenken, weil die Zwiebel muss nicht knusprig werden.
Es gibt ja diverse Tricks, wie man das Zusammenkleben sozusagen zu verhindern versucht, indem man vorher irgendwie die Stärke abtupft oder was auch immer. Was tue ich denn, wenn das nun wirklich dann doch verklebt ist, die Kartoffelscheiben, die ich in der Pfanne habe? Gibt es da einen Trick?
Mhm. Nerven behalten und es ertragen. Wenn du einmal unten diese 3 Millimeter starke braune Schicht hast, rauskratzen und versuchen, die noch mit ansatzweise appetitlich in die Schale hineinzukriegen, du hast keine andere Chance. Aber deine Chance liegt da drinne, diese Pfanne in Rente zu schicken. Oder es gibt noch die Möglichkeit, sie mit Salz auszubrennen, wenn es eine hochwertige Eisen- oder Gusspfanne ist. Einfach nur Salz hineingeben und auf voller Hitze mal durchbrennen. Das Salz wirkt dabei wie feines Schmirgelpapier und bringt deine Pfanne wieder, macht sie wieder ein bisschen sauberer, so dass da keine Röststoffe mehr anhaften. Und dann wieder mit ein bisschen Fett einstreichen und nochmal ausbrennen, dann ist das vielleicht gut. Ansonsten der Gang zu einem vernünftigen Küchenausrüster und lass dich da beraten mit einer neuen Pfanne.
Du sagtest eben schon, dass viele Leute die Kartoffeln zu oft wenden, oder schwenken.
Mhm.
Wie oft wendest du sie? Also quasi einmal braten lassen, dann einmal wenden und dann ist hoffentlich, weil es kleine Portionen sind, alle einmal braun
geworden.
Also
du kommst mit zweimal wenden nicht aus.
Nee.
Das schaffst du nicht. Aber es ist eben das Geheimnis liegt einfach da drin, diese Pfanne nicht zu überfüllen. Lieber in kleineren Portionen braten und wenn man mehrere Gäste hat, nützt es nichts, alles in eine Pfanne zu geben, wie eben schon berichtet, sondern dann lieber portionsweise oder in Portionen zu braten und dann auf ein Backblech im Ofen bei gefühlten 90 Grad warm halten. Dann haben wir eine Möglichkeit, mehrere Gäste mit Bratkartoffeln zu versorgen, die dann auch noch ansatzweise knusprig sind.
Ich vermute auch, die Temperatur ist ja auch ein wesentlicher Faktor.
Oh ja.
Nicht allzu hoch, ist wahrscheinlich schlauer, ne?
Oder? Naja, das Fett, welches auch immer ist, sollte nicht brennen, aber trotzdem brauchst du schon eine hohe Temperatur, denn wir wollen ja Knusprigkeit. Ich sehe das auch in der Kochschule sehr häufig, dass viele Gäste, wenn die Pfanne dann heiß ist, erstmal die Herdplatte runterdrehen. Wenn wir jetzt allerdings da 500 Gramm oder mehr Bratkartoffeln in eine Pfanne hineingeben, bringen wir halt eben auch viel Kälte mit. Und wenn dann die Pfanne nicht gut genug ist und sofort in die Knie geht und die Hitze verliert, dann nimmt das Drama manchmal seinen Lauf.
Irgendwann während des Bratens dann die Temperatur runterregeln oder machst du volle Kanne, bis sie braun sind?
Volle Kanne, bis sie braun sind. Ja. Unbedingt. Das haben die Neandertaler damals auch schon so gemacht.
Mit Pfanne. Teflon beschichtet.
Ich wollte eher auf das Lagerfeuer ausgehen, drauf hinaus, weil da war ja auch kein Klein- und Großschalter. Also nein, traut euch, lasst das mal volle Granate. Und vor allen Dingen ist es ja auch immer so, wenn ich das kleiner drehe, dauert das ja auch alles noch länger. Warum soll es denn noch länger dauern? Weil ich habe doch Appetit und die Bratkartoffeln sind knusprig. Nein, volle Granate, dabei stehen bleiben. Nicht zwischendurch nochmal bei Instagram gucken oder mit dem Hund rausgehen, das nicht. Dabei stehen bleiben, aber dann volle Granate, richtig durchrösten.
Also Speck, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, braucht es bei dir noch was dazu als Dekoration oder irgendwo noch ein Sidekick, ein Geschmack?
Also ich habe viel von Alfons Schubeck gelernt. Seine Kenntnisse über Gewürze waren, glaube ich, besser als die über das Steuerrecht. Und was die was die Gewürze betrifft, er hat eine Gewürzmischung, die ich grundsätzlich fragwürdig finde. Also Gewürzmischungen finde ich nicht immer nötig, weil ich habe meine Gewürze zu Hause alle einzeln und ich nehme sie so, wie ich sie denke, dass ich sie brauche. Und Alfons hat in seine Bratkartoffeln immer ein bisschen Majoran reingegeben und eine kleine Note Muskatnuss. Ich rege dazu an, das mal auszuprobieren. Sie schmecken intensiver, deutlich intensiver, passt gut zu Bratkartoffeln. Nur wichtig, Majoran ganz zum Schluss, weil wir wollen an die ätherischen Öle heran und es verbrennt halt sehr schnell.
Wenn krosse Kartoffeln, Bratkartoffeln übrig bleiben und man sie dann eben doch diesen kleinen Rest am nächsten Tag nochmal in die Pfanne haut wahrscheinlich, schmecken sie trotzdem schal. Also man kriegt die Krossheit nicht wieder hin.
Nein.
Sie verlieren ihren Charme.
Ja.
Wie machst du es, damit sie möglichst wenig Charme verlieren?
Ich mache da ein anderes Gericht draus. Und zwar, was ich selber schon viel zu lange nicht mehr gegessen habe, fällt mir an dieser Stelle gerade ein Bauernfrühstück. Also im Prinzip ein Bratkartoffel-Omelett, wenn man so will. Noch eine Handvoll feingewürfelten Schinken in diese wiedererwärmten Bratkartoffeln hinein und dann so zwei angeschlagene Eier, also Rührei da drauf, alles einmal durchschwenken, dann mit einem Pfannenwender in den oberen Bereich der Pfanne hineindrücken, dass wir diese Omelettform haben, kleinen Moment durchstocken lassen, auf den Teller stürzen, Gewürzgurkenscheiben dazu. Und dann hat auch die gediente Bratkartoffel wieder ihren Charme.
Müssen wir über Salzkartoffeln sprechen oder gibt es da eigentlich gar nichts zu sagen? Wahrscheinlich
nicht. Ich finde, wir sollten über Salzkartoffeln sprechen.
Ja? Ja. Dann erzähl mir warum.
Weil sie ist eigentlich viel zu schön, um nicht erwähnt zu werden. Und man kann bei Salzkartoffeln auch so furchtbar viel nicht richtig machen. Und zwar, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Die schlimmste ist, zu wenig Wasser zu nehmen beim Kochen. Wenn viele Kartoffeln oben dann so aus dem Wasser herausragen, auch mit Deckel, kriegen die immer so eine wirklich fiese, gelbe, angetrocknete Schicht, was ich ganz furchtbar finde bei einer Salzkartoffel. Ich koche sie lieber mit ein bisschen mehr Wasser, dass sie auf jeden Fall bedeckt sind. Und dann, was ich gerne mache, wenn du für 4 Personen Kartoffeln kochst, gefühlte 800 Gramm, dann, wenn es kurz vorm Aufkochen ist, hast du obendrauf immer so eine Stärkeschicht in Form von Schaum. Den nehme ich mir grundsätzlich herunter. Der ist nicht schädlich, der schmeckt auch nicht schlecht. Aber wenn man die Kartoffeln abgießt und es bleibt noch Schaum im Topf, dann hast du auch immer so angetrocknete Stärkereste auf den Kartoffeln. Finde ich unnötig und sie ist mir viel zu schade darum, deswegen nehme ich das runter. Und dann auch wieder diese Geschichte, so eine Salzkartoffel, wenn ich sie denn fertig habe und ich gebe sie als Beilage zu meinem Gericht XY auf den Tisch, wenn dann noch in meiner Schale unten noch so Wasser drinne steht, weil ich sie nicht vernünftig abgegossen habe, finde ich das auch immer wenig schön. Ich lasse meine Kartoffeln nach dem Abgießen in dem heißen Topf noch 2 Minuten abdämpfen, ohne Hitze, so dass die letzte Feuchtigkeit rauskommt. Und das Letzte, es hat schon seinen Grund, warum ich meinen kleinen Winterspeck auch im Sommer trage. Ich gebe zu meinen Salzkartoffeln auch immer gerne noch ein bisschen Butter drauf und ein bisschen frisch gehackte Petersilie und schwenke das einmal durch. Sie sehen schöner aus, sie haben Glanz und ich finde, die Petersilie tut der Kartoffel gut, wenn es nicht eine getrocknete Petersilie war.
Wann nimmst du Pellkartoffeln und wann nimmst du Salzkartoffeln als Beilage?
Gute Frage. Nach kurzer Nachdenkzeit Salzkartoffeln immer dann, wenn ich eine schöne Soße habe. Weil die Salzkartoffel nimmt meines Erachtens die Soße besser auf. als eine Pellkartoffel und ich gehöre zu diesen Mousse-Typen. Also ich zerdrücke auf meinem Teller die Salzkartoffel immer mit der Gabel. Machen wahrscheinlich viele, aber ich glaube auch nicht alle. Und dann nimmt die schön die Soße auf und eine Pellkartoffel habe ich dann besonders gerne, wenn ich einen Dip an der Seite habe. Ich denke dabei, wie gesagt, an diesen Frühlingsquark, über den wir schon gesprochen haben. Oder ja, wenn ich so ein bisschen mediterraner unterwegs bin, wenn ich jetzt nur Gemüse habe. Ich denke da gerne auch an jedes Gemüse, was aus dem Ofen kommt, mit Käse überbacken und dann halt einen Dip dabei, dann die Pellkartoffel.
Wie ist das mit der Schale? Mitessen, ja oder nein? Gibt es da bestimmte Regeln? So ältere Kartoffeln wird man eher nicht mit Schale essen.
Nee. Ernährungswissenschaftlich ist die Schale, glaube ich, nach wie vor immer noch fragwürdig. Die einen sagen, unter der Schale stecken unheimlich viele Vitamine. Die anderen sagen, dass in der Schale auch Stoffe sind, die dem menschlichen Körper nicht gut tun. Ich habe in meinem Leben, und ich bin immerhin schon 63 Jahre, so viele Kartoffeln mit Schale gegessen. Und ich glaube nicht, dass das mein Ende bedeutet. Das möge jeder für sich selber entscheiden. Aber natürlich, Jan-Erik, du hast recht. Im Frühjahr die ersten neuen Kartoffeln, die esse ich wahnsinnig. Also ich schrubb sie ordentlich. Also das steht über allem. Die müssen schon sehr sauber sein. Und dann esse ich die auch gerne angebraten mit Schale, so als Rosmarinkartoffeln zum Beispiel. Finde ich das total lecker. Bei einer Ofenkartoffel, wie man sie in vielen Steakhäusern bekommt, da lasse ich die Schale liegen.
Es ist ja auch so, dass man wahrscheinlich dann am besten zur Bio-Kartoffel greift, weil Kartoffeln werden bei Zeiten ja dann doch schon, oder die Felder werden schon hier und da, wenn man nicht weiß, wo die Kartoffel herkommt, mag sie einiges auf sich tragen. Ne?
Ja.
Ja, auch bei der Lagerung, glaube ich, werden so Pilzvorsorge betrieben, um es vorsichtig zu formulieren.
Ja, ja.
Also, Schimmelvorsorge.
Ja, also da gehört auch ein bisschen Vertrauen dazu. Denke ich auch.
Du warst eben schon mal in den Backkartoffeln, den Steakhouse-Kartoffeln. Mhm. Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, eine dicke Kartoffel gar zu kriegen, zu backen, ohne dass man diese, wie ich finde, fragwürdige Alufolie verwendet?
Oh ja, also ich denke auch, Alufolie brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, die Alufolie kam wohl daher, dass viele damals geglaubt haben, man müsste die hässliche Kartoffel noch ein bisschen kaschieren. Vielleicht lag es daran. Oder dass man einfach nicht wollte, dass diese Schale gesehen wird. Warum auch immer. Fragwürdig. Ich esse tatsächlich gerne Ofenkartoffeln, weil die im Gegensatz zu einer Pellkartoffel, da nehme ich auf jeden Fall eine mehlig kochende Kartoffel. Die ist so schön, wie soll ich das jetzt sagen, so mürbe, so trocken drin. Und das kann man ja so herrlich rauslöffeln. Und da bin ich komplett einfach gestrickt. Die haue ich nicht in den Ofen, weil die Zeit im Backofen, das dauert mir viel zu lange und ist auch viel zu teuer von der Energie her. Ich koche mir die einfach als Pellkartoffeln und lege sie dann nochmal in den Backofen für kurze Zeit, damit sie einfach abtrocknet, damit sie trocken wird. Da reichen aber 10 bis 12 Minuten. Oder ich lege sie mir an die Seite auf dem Grill und dann habe ich genau das, was ich so schätze. Eine trockene Kartoffel, die innen drinne so cremig ist, dass man sie einfach auslöffeln kann.
Kommen wir mal zu so ein paar anderen Kartoffelvarianten. Ich habe 3 Töchter, die bestehen zu großen Teilen aus Kartoffeln. Da sind natürlich auch Pommes frites gern mal serviert. Ne? Ja. Machst du die selber? Oder es gibt ja nun wirklich eine reichhaltige Auswahl, auch fertiger Pommes aus der Tiefkühltruhe.
Ja.
Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen.
Ist auch wirklich ein blödes Thema. Wir essen auch gerne Pommes frites. Wirklich, also wenn ich mal ein schönes Stückchen Fleisch habe, mag ich Pommes frites an der Seite. ganz dramatisch ist es dann, wenn man sich von irgendwoher Essen liefern lässt und das sind Pommes frites dabei. Das ist ja immer eine Katastrophe, weil wenn die Dinger dann so lätschig werden und fast kalt sind, also das ist ja eine Katastrophe. Diese Backofenfritten, die man so kaufen kann, die dann ja schon knusprig in der Tiefkühltruhe drinne sind, da wird ja viel, nicht immer, aber oft mitgeholfen, indem die ja noch eine Panade bekommen, die dafür sorgt, dass diese Kartoffeln knusprig bleiben im Backofen. Was da alles drinne steckt, wissen wir auch nicht so richtig. Selbstgemachte Backofen-Pommes frites, ich habe auch ein Video darüber gemacht, die sind für wenige Minuten knusprig. Die ziehen, weil die einfach von innen her noch Feuchtigkeit abgeben, die werden schnell lätschig. Tatsächlich ist die beste Variante, sie zu Hause immer noch im Fett zu backen, was aber nicht ungefährlich ist. Da kann viel schief gehen und ich warne davor, das zu unterschätzen. Denn du brauchst schon eine gehörige Portion heißes Öl. Und wenn das dann mal überkocht, weil du zu viele Kartoffeln reingibst oder du vergisst es. Also bitte, liebe Zuhörer, aufpassen. Pommes frites zu Hause selber machen ist nicht ohne. Kleiner Tipp dabei. Aus der klassischen Küche wissen wir, dass diese Kartoffeln, diese Pommes frites, erstmal auch blanchiert werden. Und zwar nicht im Wasser, sondern dazu sollte man das Fritteusenöl, wenn man so will, erstmal nur bei so 110, 120 Grad belassen und da drinnen die Kartoffeln eigentlich, diese Stäbchen, nur vorgart. Und sobald ich merke, die brechen jetzt leichter, ich merke eine gewisse Tendenz dazu, dass die gar sind, dann nehme ich sie wieder raus, lasse sie abtropfen, erhöhe dann die Temperatur von meinem Fett und backe sie dann knusprig. Dann haben wir ein Ergebnis, was dem sehr nahe kommt, was die Gastronomie rausgibt. Wobei das nie selbstgemachte Kartoffeln sind.
Und das kann man halt in einem Kochtopf machen, ne? Weil eine Fritteuse hat man ja nicht unbedingt zu Hause.
Nein, das kann man in einem Topf machen. Der sollte aber, wie gesagt, hoch genug sein, und eine große Schaumkelle, wo man dann die Pommes frites wieder mit herausfischt, sollte auch da sein. Dann rein in einer Schale, ein bisschen Salz drüber, wer mag, ein bisschen Paprikapulver, raus damit. Schnelle Küche. Aufpassen. Gefährlich.
Ganz ungefährliches Kartoffelmus. Wie bereitest du das zu?
Es sei denn, du ratschst dich beim Muskatnussreiben.
Okay.
Kartoffelmus, also Kartoffelpüree, Salzkartoffel, wie vorhin beschrieben, gekocht, abgedämpft. Ich mache es so, dass ich tatsächlich in einem zweiten Topf meine Milch erwärme. In meine Milch kommt eine Flocke Butter mit hinein. In meine Milch gebe ich auch gleich meine geriebene Muskatnuss hinein. Dann stampfe ich meine Kartoffeln noch besser durch eine Kartoffelpresse, dann wird das Ganze noch ein bisschen fluffiger. Und dann Milch drauf. Achtung an dieser Stelle. Viele meinen es zu gut und rühren dann zu lange. Wenn du dein Kartoffelpüree zu lange rührst, verschleimt deine Kartoffelstärke und du kriegst dann etwas auf dem Teller, was nach Kertinenessen aussieht, weil das einfach viel zu durchgekleistert ist. Ein Kartoffelpüree, wenn es leicht und locker ist, wird nur wenige Male gerührt und dann auf den Teller serviert. Viel leckerer.
Gerne stückig oder komplett cremig?
Also wenn ich sie stampfe, dann habe ich immer noch ein paar Stücke drinne. Finden meine Gäste aber immer toll, weil ich dann frei bin von jedem Verdacht, es könnte Tüte sein.
Tust du noch was dazu? Also außer Muskat irgendwie, man könnte das ja auch mit irgendeinem Gemüse oder Speck.
Ja, das geht tatsächlich. Also was sehr, sehr schön ist, was ich ja auch finde, was hat mit dem Thema Kartoffeln jetzt nur indirekt zu tun, Räucherfisch ist ja auch fast unmodern geworden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir zu Hause früher viel so Forellenfilets gegessen haben. Findet kaum noch statt, finde ich. Ich höre nichts davon, dass Gäste irgendwie mal Forellen oder geräucherten Fisch, es sei denn, sie machen es selber, gegessen haben. Und da schmeckt zum Beispiel ein Lauchpüree ganz prima dazu. Dann ist das so, das fertige Kartoffelpüree wird dann wiederum auf angeschwitzten Lauch gegeben, der auch in Ringe geschnitten mit ein bisschen Butter einfach so leicht angeschwitzt wurde. Das Ganze vermengt, wunderbare Alternative zum normalen Kartoffelpüree. Oder auch mal ausprobieren, halb Salzkartoffel, halb Süßkartoffel, dass man so eine Mischung hat aus beidem. Super lecker, zumal wir dann auch noch eine andere Farbe erreichen. Oder, was eine lange Zeit in der Gastronomie, gerade hier in Hamburg, immer mal wieder gemacht wurde zum Thema Fisch, ein Wasabi-Püree. Man kann ja Wasabi in so kleinen Tuben im Supermarkt kaufen und dann ein fertiges Kartoffelpüree mit ein bisschen Wasabi anzumachen, kriegt so eine leichte asiatische Note und eine leichte Schärfe. Toll zu jedem Fischgericht.
Bisschen ist da, glaube ich, wichtig, oder?
Ja. Ja, also sollte nicht in der Nase kribbeln, dann könnte es zu viel sein.
Sellerie ist ja eigentlich auch noch eine
Sellerie
Möglichkeit, das zu ergänzen, ne?
Sellerie ist auch der Ersatz, wenn du Kohlenhydrate reduzierte Kost zu dir nehmen willst, Low Carb, lass die Kartoffel weg, nimm dafür nur den Sellerie, schneeweißes Püree, es ist wirklich überraschend gut.
Und beides mischen?
Unbedingt.
Mhm. Apropos mischen, Kartoffelsuppe. Wie vermittelst du deinen Kochschülern und YouTube-Zuschauern eine gute Kartoffelsuppe?
Kartoffelsuppe würde ich als allererstes nochmal nachhaken. Möchtest du eine Kartoffelcremesuppe haben oder möchtest du eine klare haben? Weil auch eine klare Kartoffelsuppe kann ganz spannend sein. In einer guten Brühe oder Gemüsebrühe gekocht. Die Kartoffeln relativ spät eigentlich dazugeben mit jede Menge Gemüse. Dann hat man noch so eine etwas klarere Brühe dabei und die Kartoffeln sind trotzdem gar und man kann das wunderbar miteinander essen. Aber ich vermute, bei den meisten ist der Klassiker die Cremesuppe, die pürierte Suppe, wo bei mir immer ein großer Anteil Sahne mit im Spiel ist. Und wenn ich eine Kartoffelsuppe koche, brauche ich meistens auch ein komplettes Gemüsebund. Sellerie, Lauch und Karotte. Auch noch eine Zwiebel, die ich vorher anschwitze, Kartoffeln drauf, Gemüsebrühe drauf, das erstmal gar kochen lasse, ein bisschen Sahne dazugeben und dann mit so einem Stabmixer das Ganze pürieren. Schnelle Küche.
Wenn du das veredeln willst, also so machen wir das manchmal, ein bisschen Trüffelöl obendrauf beim Servieren.
Angelika, du bist ein wahrer Feinschmecker. Mh. Kartoffelsuppe ist so vielfältig. Witzigerweise haben wir ja gerade eben von geräuchertem Fisch gesprochen. Ich habe an der Nordseeküste vor langer Zeit mal eine Kartoffelsuppe bekommen und da war geräucherter Aal mit drin. Unglaublich lecker. Wirklich. Ganz, ganz toll. Und diese Kartoffelsuppen, die vertragen sich ja mit so vielem, rein vegetarisch oder mit Kohlwürsten, mit Bockwürsten, mit Eisbeinen, mit Speck, was auch immer du willst. Da geht hier so sehr vieles drin oder drauf oder daneben.
Kroketten, eine klassische Geschichte aus Großmutters Küche. Mhm. Machst du sie manchmal selbst oder
ich glaub, ist das die Kroketten, zu out? Ich glaube, der Stern der Kroketten geht unter. Vielleicht ist das noch so das Letzte, warum immer noch Kroketten verkauft werden in der Gastronomie, weil so viele sagen, Mensch, oh, so eine Krokette habe ich schon so lange nicht mehr gegessen. In der Hamburger Gastronomie, wie sie jetzt gerade stattfindet, ich glaube, du müsstest auf diesen Tageskarten lange suchen, um noch ein Gericht mit einer Krokette zu finden. Es sei denn, du gehst ein bisschen weiter nach draußen auf die Dörfer, wo sonntags noch Braten angeboten wird. Da wirst du noch Kroketten finden. Also, sie sind so ein bisschen in die Jahre gekommen. Wenn man sie selber macht und sie gut machen möchte, dann fängt das mit einer anderen Kartoffel eigentlich an. Und wenn ich andere Kartoffel sage, meine ich Sorte. Und auch nicht biologisch, sondern als Gericht. Und zwar die Herzoginnenkartoffel. Die Herzoginnenkartoffel, wenn man die beschreiben möchte, dazu brauchst du ja eigentlich wenigstens eine Hand, um zu zeigen, dass die so aufgespritzt wird. Jeder Zuhörer weiß jetzt genau, was ich mit meinem Zeigefinger jetzt gerade zeige. Das ist ja wie so ein Sahnehäubchen aufgespritzt. Das ist die Herzoginnenkartoffel, die den französischen Namen Pomme Duchesse trägt. Und um eine Krokette herzustellen, brauchen wir eine Duchesse-Masse. Und eine Duchesse-Masse ist durchgedrückte heiße Kartoffel mit Eigelb versehen und einer Spur Muskatnuss. Keine Milch, keine Sahne, keine Butter. Nur Kartoffel, Eigelb und Muskat. Salz hat sie ja durch das Kochen schon bekommen. Und diese Masse wird schnell durchgerührt und dann mit einem Spritzbeutel, der ja tatsächlich Dressiersack heißt, wird sie ohne Tülle, wird sie in so Walzenform auf den Tisch gespritzt oder gedrückt, besser gesagt. Dazu braucht man ein bisschen Kraft. Dann in handelsübliche Stücke geschnitten, die vermutlich irgendwie so um die 5 cm sind. Und diese kleinen Kartoffelwalzen werden dann erst durch Mehl, dann durch Ei und dann durch Panierbrot gezogen, paniert also und dann knusprig gebacken. Das ist so viel Aufwand. Und wenn die Kartoffel-Duchesse-Masse zu feucht ist, fällt dir alles auseinander. Wenn du das einmal zu Hause gemacht hast und es geht daneben, machst du es nie wieder. Dann kommt ein großer Hersteller aus der Tiefkühlabteilung das nächste Mal wieder ins Spiel. Und naja, muss jeder selber entscheiden. Ich würde dann in jedem Fall weg von, also übrigens diese Duchesse-Masse, wenn man sie in Walzen schneidet, kann man sie natürlich genauso in Bällchen machen und auch panieren. Und dann, kleiner Tipp nochmal, in Mandeln statt Panierbrot zu wälzen, dann hat man auch selbstgemachte Mandelbällchen. Also es ist keine, also wir wollen damit nicht zum Mond fliegen. Es ist immer noch einfache Küche, macht nur ein bisschen Aufwand.
Und danach tust du sie so, wie sie sind, in den Backofen oder
nee,
ins Frittierfett?
Frittieren. In den Backofen geht gar nicht.
Nee, das geht nur mit den mit fertig gekauften.
Ja.
Weil die irgendwas mitbringen, was wir jetzt nicht wissen.
Was wir auch gar nicht wissen wollen und gar nicht machen können. Nee, also eine Krokette gehört immer noch frittiert. Goldgelb. Ja.
Magst du Kartoffelklöße?
Mhm. Beides. Ich mag sie und ich mache sie. Ich lass mich nachdenken. Unser Thema ist Kartoffel. Wenn wir bei Klößen sind, gibt es ja die reinen Kartoffelklößchen. Dann gibt es aber auch halb und halb. Halb rohe Masse, halb gekochte Masse. Hat mit Kartoffeln so wenig zu tun. Ich würde den Semmelknödel vorziehen. Ich kann das gar nicht begründen jetzt, aber ich bin eher so ein Semmelknödel-Typ. Und die reinen Kartoffeln, Klöße, die können richtig, richtig, richtig lecker sein, haben für mich einfach so immer den Nachteil, dass die schlagen ja ein wie so eine Bombe. Du bist ja sofort satt, ne? Nach so einem halben Kloß geht mir jedenfalls so. Also es gibt wenig, was noch sättigender ist als so ein Kartoffelkloß, meiner Meinung nach.
Woran liegt das? Ist das so viel Fett da drin?
Nö, eigentlich ja gar
eigentlich nicht.
Ne? Das ist ja auch eigentlich nur Kartoffelmasse mit Ei, so bisschen Stärke, damit das Ganze hält. Übrigens, kleiner Tipp an alle Zuhörer, wenn ihr mal Kartoffelklößchen machen wollt unbedingt eine Probe vorkochen. Nehmt euch von eurer Kartoffelmasse etwas ab, macht einen kleinen Golfball großen Kloß und kocht den mal zuerst. Weil wenn der sich auflöst, ist das nicht halb so schlimm, als wenn ihr für 4 Personen 8 Klößchen, wenn die sich dann alle auflösen, dann habt ihr eine sehr schnelle Kartoffelsuppe gekocht. Wollt ihr aber nicht. Und das ist nicht zu retten. Deswegen unbedingt kocht euch eine Probe.
Und wenn die zerfällt, nehme ich mehr Stärke an den Rest.
Ja, mhm. Das Problem ist nur, also es ist wirklich so, diese Kartoffeln sollten trocken sein. Vielleicht ist das an dieser Stelle auch nochmal erwähnenswert. Wenn ich eine große Rutsche Kartoffelklößchen mache, mache ich das immer so, dass ich die Kartoffeln, die rohen Kartoffeln mit einer Gabel so ein bisschen anpiekse und dann tatsächlich im Backofen gare. Das dauert bis zu einer Stunde, je nach Größe der Kartoffeln. Dadurch verlieren sie aber so viel Feuchtigkeit schon mal. Im Gegensatz dazu, wenn ich sie koche, saugen sie sich ja voll mit Wasser. Deswegen brauche ich später weniger Stärke und mein Kartoffelkloß schmeckt mehr nach Kartoffel. Und auch noch ein Tipp, den ich gelernt habe, nach vielen Jahren des Kochdaseins von einer Landfrau. Es gibt ja diese Landfrauenverbände und da, die haben ja ein unglaubliches Wissen. Für mich als Lehrer in einer Kochschule habe ich schon ein paar Mal mit Landfrauen gekocht. Ich wurde sehr oft gemaßregelt. Nein, Kalle, so macht man das nicht. Sehr zum Schmunzeln. Ich habe da sehr viel Spaß bei gehabt. Und innerhalb so einer Gruppe habe ich gelernt, dass man solche Ofenkartoffeln oder Pellkartoffeln, dass man die nicht umständlich pellen muss, sondern, Fragezeichen, man nehme eine Kartoffelpresse, gibt dort die ungeschälte Kartoffel hinein und zu meiner größten eigenen Überraschung hat die Landfrau das Ganze zusammengedrückt. Unten kam dieser Kartoffelschnee heraus, der ja auch trocken war. Und in der Presse blieb natürlich die Schale. Die hat sie mit 2 Fingern herausgenommen und die nächste Kartoffel hineingegeben. So schnell habe ich noch nie eine Kartoffel gepellt. Ja, man lernt nie aus.
Gute Idee.
Wie ist das Mengenverhältnis? Du hast gesagt, eben dieser Kartoffelschnee plus Ei.
Also ich würde so auf so ein Kilo würde ich 3-4 Eigelbe nehmen und die Kartoffelstärke halt so viel, bis sich die Kartoffelmasse, die man denn ja herstellt, nicht mehr feucht anfühlt. Sobald die noch feucht ist in der Schale oder auf dem Brett, hat es gar keinen Zweck, überhaupt eine Probe zu kochen. Das muss schon trocken sein.
Nächstes Gericht könnte sein der Kartoffelpuffer.
Lecker.
Auch lecker, ne?
Unbedingt. Oder Reibekuchen. Der hat ja auch viele Namen. Kartoffelpuffer, immer frisch gerieben. Auf der Vierkantreibe. Meine Großmutter hat drauf bestanden. Und sie hatte auch schon eine Maschine. Nein, das wird mit der Hand gerieben. Dann die geriebene feine Masse. Und das war meiner Großmutter auch immer wichtig. Es geht ja deutlich schneller, wenn man eine Reibe größerer Art nimmt, mit einer anderen Bohrung. Sie musste ganz fein gerieben werden. Und diese Masse hat sie immer erst in einer Schale stehen gelassen. Warte mal, sage ich jetzt das richtig? Nein, sie hat sie auf ein Sieb gegeben und das Wasser, was dann herauslief, hat sie erstmal einen Moment stehen gelassen, weil da bildet sich dann unten auch immer eine nicht unerhebliche Menge an Kartoffelstärke und die hat sie später zu den Kartoffeln wieder zugegeben. Eine Zwiebel wurde reingerieben, ein Ei wurde hineingegeben, Salz, Pfeffer, Muskat und dann knusprig braten. Wobei braten nicht richtig ist, es ist fast mehr ein Backen, weil man sollte mehr Öl nehmen, dass sie so ein bisschen so zur Hälfte mit Öl bedeckt sind, weil dann werden sie schneller knusprig. Nicht zu früh drehen, auch ganz, ganz wichtig. Dann zerbrechen sie meistens. Kartoffelpuffer oder Reibekuchen brauchen ein bisschen Zeit.
Ja, damit geben wir uns zufrieden und nehmen das nächste Stichwort, das heißt nämlich Gratin.
Kartoffelgratin. Mhm. Der wichtigste Bestandteil eines jeden Sonntagsbrunches in der Gastronomie auf der gesamten Welt. Wunderbar zum Vorbereiten, auch gerne einen Tag vorher. Wird eigentlich nur noch besser, wenn es einen Tag vorher gemacht wird. Und auch wenn man zu Hause mal Gäste hat, Kartoffelgratin ist die erste Wahl. Ich mache es so, dass ich nur rohe Kartoffeln verwende und mir dann eine Milch-Sahne-Mischung aufkoche, die eigentlich nur Salz, Pfeffer, Muskat bräuchte. Ich aber gerne immer noch ein bisschen Knoblauch mit anschwitze, weil ich finde, ein Kartoffelgratin meins darf auch eine leichte Knoblauchnote haben. Dann gebe ich die Kartoffeln in feine Scheiben geschnitten in eine Auflaufform, gebe meine Milch-Sahne-Mischung da oben drüber, vermenge das Ganze und ab in den Backofen. Gefühlte Stunde habe ich ein Ergebnis. Viele lieben den Käse da oben drauf. Angelika, ich vermute, du auch.
Ja, sehr.
Ist für viele das Highlight, nicht zwingend notwendig. Geht auch ohne, falls jemand das nicht so mag. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal ein guter Tipp für alle die, die mit Laktose vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben. Man kann anstatt der ewigen Sahne oder Milch, kann man auch Kokosnussmilch nehmen. Und das funktioniert ganz genauso, hat ein bisschen frischeren Geschmack. Und man kann das sogar noch unterstreichen, indem man nicht nur Knoblauch, sondern auch ein bisschen Chili und Ingwer, vielleicht, wer hat, Zitronengras dazu gibt, dann hast du so eine leichte asiatische Note. Ein super schönes Kartoffelgratin, gerade zum Fisch.
Schöne Idee, habe ich noch nie ausprobiert.
Unbedingt mal probieren.
Vom Asiatischen nochmal einen kleinen Ausflug nach Italien. Gnocchi ist ja auch etwas, vor dem viele Menschen zurückschrecken, weil es vermeintlich mit viel Arbeit verbunden ist, ne?
Es bringt Unruhe in die Küche und die Arbeitsplätze sehen manchmal ziemlich wüst aus. Weil ähnlich wie bei den deutschen Kartoffelknödeln ist es so, diese Masse muss auf der einen Seite locker sein. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, wenn man ein Kartoffelpüree zu lange rührt, dann verschleimt das so durch die Kartoffelstärke. Wenn man eine Gnocchi-Masse zu lange knetet, hast du denselben Effekt. Dann hast du nachher so einen Knödel, der, wenn du ihn fallen lässt, der dann fast dieselbe Flughöhe in die andere Richtung nochmal hat. Der kommt halt wieder hoch. Also die sollte schon locker sein, die Masse. Auf der anderen Seite aber auch wiederum so trocken, dass das auch hält. Und das geht halt nur mit der Zugabe von Mehl und Stärke. Und ich habe einen Italiener mal beschäftigt, der hat komplett auch auf Ei verzichtet. Der hat das so locker und so schnell gemacht. Bei den Gnocchi ist noch zu erwähnen, man macht dann ja diese langen Würste, wo man dann so Stückchen herausschneidet. Und dann sollte so ein Gnocchi entweder auf so einem typischen Gnocchi-Brett einmal gerollt werden, so diese Riffelmuster, das geht aber auch, indem man einfach mit einer Gabel einmal so drüber geht, aus einem ganz einfachen Grund, damit die mehr Soße aufnehmen. Das ist eigentlich der einzige Grund. Und ich glaube, in Italien wird es wohl so sein, dass in jeder Familie ein eigenes Gnocchi-Rezept entsteht oder vorhanden ist und die auch alle unterschiedliche Muster haben, um sich von den Nachbarn abzugrenzen.
Zwischen Italien und Deutschland liegt die Schweiz. Kommen wir zum Rösti.
Heißes Eisen. Heißes Eisen. Ich habe zwei Rösti-Filme veröffentlicht bei YouTube und unglaublich viele Schweizer, die ja sonst gerne neutral sind, fühlten sich zu Unmutsäußerungen veranlasst, weil ich habe zum einen Rösti gemacht aus rohen Kartoffeln, das gibt es tatsächlich, Aber die meisten Schweizer machen ihre Rösti halt aus Pellkartoffeln. Und da gibt es wohl anscheinend das eiserne Gesetz, das habe ich lernen müssen, dass diese Kartoffeln tatsächlich am allerbesten sind, wenn sie wirklich 2 Tage im Kühlschrank durchgekühlt sind. Wir hatten darüber schon gesprochen bei den Bratkartoffeln. Das habe ich in diesem Video nicht gemacht. Und man muss dann auch mal das aushalten, dass man ausgeschimpft wird von den Eidgenossen. Also Tipp an dieser Stelle, 2 Tage im Kühlschrank, dann reiben. Gar nichts Großartiges mehr mit damit anstellen. Kein Ei, kein Mehl, keine Stärke, sondern einfach nur in die Pfanne drücken. Die Kartoffelstärke selber soll dann halten, also aus den eigenen Kartoffeln. Anbraten, man braucht wieder eine gute Pfanne. Und dann braucht man Gottvertrauen beim Schwenken oder man macht das mit einem Deckel. Aufpassen, wenn man es mit einem Deckel macht und man hat viel Öl, kann man sich wieder wehtun. Berner Rösti, tolles Essen mit einer gewissen Schwierigkeit. Weil wenn sie dir in der Pfanne auch zerbrechen, hast du mehr so ein österreichisches Gröstel. Ist nicht ein Rösti.
Geschmacklich aber auch nicht so verkehrt.
Nein, kann man retten, kann man essen. Aber
also wenn die Österreicher das essen, dann sollte du, das so doch möglich sein.
Du machst da einen Schweizer nicht glücklich mit.
Na, wir sind ja Norddeutsche, wir sehen das nicht so eng mit Österreich und Schweiz.
Hast du schon mal Kartoffelbrot gebacken?
Nein.
Warum nicht?
Doch, ich glaube, ich habe es einmal gemacht. Ich schaue ja im Fernsehen auch ab und zu mal die Küchen, Kitchen Impossible. Und mein lieber Herr Melzer, der liebe Tim, sagt es ja oft genug, wir Köche sind halt keine Bäcker. Das hat schon seinen Grund. Und ja, ich backe in der Kochschule fast jeden Tag Brot. Aber wenn ich dann zu meinem Bäcker gehe, sehe ich meine eigenen Unterschiede und meine eigenen Fehler, und so ein Bäckerbrot ist schon besser. Die haben mehr Zeit, die haben bessere Maschinen, die können das Brot gehen lassen, sie wissen mehr über die Teigführung als ich als Koch, und deswegen bin ich nicht so der Brotbacker. Und für mich zu Hause, wir sind zu zweit, so ein ganzes Brot, dann gehe ich lieber zum Bäcker und kaufe mir ein halbes. Und also, liebe Zuhörer, nehmt es mir nicht übel, da bin ich kein guter Ansprechpartner.
Und wenn man Kartoffelbrot kauft, ist es, glaube ich, auch so, das enthält nur sehr wenig Kartoffeln und viel Weizenmehl. Also es heißt immer Kartoffelbrot, aber es hat, also ich weiß jetzt keine Prozentzahl, aber weniger als die Hälfte, würde ich schätzen, Kartoffelmasse dann irgendwie mit drin.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja, aber das ist ja mit vielen anderen Produkten ja auch so.
Ja. Eine reine Kartoffelfrage habe ich noch.
Na?
Zum Thema Kinder und Kartoffeln. Hast du schon mal Chips selbst gemacht? Und wenn ja, wie? Gibt es da Möglichkeiten, die gut
hinzukriegen? Ja, das ist ja ähnlich wie bei den Pommes frites, ne? Also diese Kartoffeln sollten ja schon mal dünn geschnitten sein. Und man sagt eigentlich, dass man diese Kartoffeln dann einfach im Fett gar backen kann. Auch dort empfehle ich, sie einmal ein bisschen vorzublanchieren. Weil wenn eine rohe Kartoffelscheibe zu lange im Fett bleibt, die wird nicht knusprig, die wird einfach nur hart. Dazwischen gibt's auch noch Unterschiede zwischen hart und knusprig. Wenn sie allerdings so ein bisschen vorgebacken ist oder vorgegart ist und wenn ich sie dann ins heiße Fett reingebe, dann wird sie viel schneller knusprig. Das Problem dabei ist, wenn du sie fertig hast und du nimmst sie heraus, durch die Umgebungsfeuchtigkeit in unserer Luft werden die auch schnell wieder lätschig. Da kann die Industrie wiederum mehr als wir in der normalen Hausmannsküche. Das Ergebnis wird nicht dasselbe sein. Und die kleinen 5-jährigen Feinschmecker wissen diese Unterschiede sehr wohl herauszuschmecken.
Das kennt man ja auch von Erdbeerjoghurt, dass sie dann das von der Industrie bevorzugt.
Ja, das ist so. Und vor allen Dingen auch diese Würzigkeit. Wenn du Kartoffelchips aus der Industrie hast, dann kannst du sicher sein, dass die Kartoffeln selber die Masse schon gewürzt ist. Wenn wir die zu Hause selber machen, dann ist es so, dann liegen dann nur die Gewürze oben drauf. Auch das ist ein großer Unterschied.
Mir fallen noch Kartoffeltaschen ein, aber müssen wir vielleicht nicht drüber reden. Ne? Kocht keiner. Also so gefüllte Kartoffeltaschen mit Quarkfüllung oder ja, irgendwie sowas Polnisches, weiß ich jetzt gar nicht.
Kumpir ist ja total auf dem Vormarsch. Also man sieht überall diese Kumpir-Läden, mit Masse gefüllt sind. Ne? Also mit verschiedenen Geschmacksrichtungen dann.
Ich glaube, wenn wir Kartoffelgerichte durchgehen würden, würden wir noch 10 Folgen Podcast voll bekommen. Denn wir haben hier wirklich nur die Quintessenz oben da mal so ein bisschen angerissen. Es ist ja so vielfältig und du hast es eingangs unseres kleinen Gespräches hier schon erwähnt. Sie gehören wirklich zu meinen Lieblingen und wir kommen aus Norddeutschland. Es gibt hier so viele Kartoffeln. Ich bin übrigens mal auf dem Kartoffelroder mal mitgefahren im Spätsommer. Es ist unglaublich, wie viele Kartoffeln auf so einem Quadratmeter wachsen und welche Mengen dort hin und her gefahren werden. Ganz erstaunlich. Kartoffel hat es faustdick hinter den Ohren.
Ohren hat sie auch.
Ja. In diesem Sinne, vielen Dank, Kalle.
Angelika, wer Augen hat, der hat auch Ohren. Tschüss.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de/podcast.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.